Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Unser Talkgast heute ist Frau Dr. Ruth Hecker. Sie ist Vorsitzende vom Aktionsbündnis Patientensicherheit. Guten Morgen, Frau Dr. Hecker.
Guten Morgen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei diesem Format dabei sein zu können. Danke.
Ihre Beurteilung, wie es aktuell um die Sicherheit der Patienten steht, dazu gleich mehr. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wie sieht's mit den Zahlen aus? Was beschäftigt dich heute am meisten?
Ja, die Zahlen, die machen tatsächlich ein bisschen nachdenklich. Wir hatten jetzt 3 Tage hintereinander, wo die Zahlen im Vergleich jeweils zum Vorwochentag abgenommen hatten. Und heute haben wir zum ersten Mal wieder eine Zunahme. Das RKI hat vermeldet 22.609 Neuinfektionen. Das heißt 743 mehr als zum Vortag eben vor einer Woche. Und das zeigt irgendwie, da ist immer noch dieses Plateau, aber es ist nicht nur der Weg nach unten. Was uns hier an der Uniklinik in Essen betrifft, wir versorgen stationär inzwischen 137 Patienten mit Covid-19 stationär, davon 38 auf den Intensivstationen. Auch das zeigt eine Zunahme. Also insgesamt, finde ich, wird der Druck doch schon merklich höher, auch in der Mitarbeiterschaft. Also da zeichnet sich ein zunehmendes Problem ab, das muss man klar sagen. Und dann natürlich das, Jens, was du immer ansprichst, was beschäftigt mich gerade neben vielen anderen Themen. Also es ist heute ein Thema, das mich eigentlich dauerhaft beschäftigt, und das ist die so notwendige Weiterentwicklung dieses letztendlich auch an mancher Stelle überholten, tradierten Krankenhaussystems hin zu einer viel stärker teamorientierten, interprofessionellen Umgangskultur, also das Miteinander zwischen den Berufsgruppen und innerhalb der Berufsgruppe zu stärken.
Arbeitet ihr denn nicht im Team? Wie meinst du das?
Also auf jeden Fall, da sind ganz tolle Teams, die miteinander arbeiten, aber es ist immer abhängig von Einzelpersönlichkeiten. Ja, der eine kann gut mit anderen arbeiten, der andere kann es eben vielleicht nicht. Und wenn wir nicht die Gesamtstruktur mehr angehen, wenn wir nicht wirklich, und das meine ich auch so, eine Kultur der Wertschätzung innerhalb und zwischen den einzelnen Berufsgruppen schaffen, dass der Pflegedienst und die Ärzteschaft diese Wertschätzung auch gegenseitig stärker erlebt, dann werden wir ein Problem bekommen. Und wir bekommen das Problem auch, wenn es uns nicht gelingt, ja, die immer wieder aufkommenden Ängste in diesem System zu reduzieren.
Was für Ängste?
Also Ängste sind ja vielfältig, und letztlich geht es mir vor allem darum, dass die Nachgeordneten in einem System auch ihren Vorgesetzten gegenüber aufsprechen sollten, wenn sie sagen, sie sehen irgendwelche Fehler oder sie haben Kritik zu äußern. Das ist in diesem Krankenhaussystem nicht üblich. Und ich glaube, da können wir von anderen Berufsgruppen lernen, von Piloten, dieses Speak-up. Das ist auch was Frau Dr. Hecker sehr vertritt, dass man eben sagt, den Mund aufmachen, wenn man merkt, irgendwas funktioniert nicht. Und dies natürlich ohne mögliche oder gefürchtete Sanktionen. Und ich bin sicher, dass auch das ein Thema ist für den Pflegenotstand, dass wir einfach der Pflege noch mehr Wertschätzung entgegenbringen und nicht irgendwie diese teilweise Isolierung von Berufsgruppen fördern. Also das ist mir extrem wichtig, und das musste ich einfach heute mal sagen, weil es so ein Dauerthema ist, das sich durch die Krankenhäuser zieht. Aber jetzt komme ich wieder mit meinem Bogen zu dir, lieber Jens, und meine Frage ist eine Meldung, die gestern rauskam, und das ist, dass Amazon in den USA jetzt ins Apothekengeschäft eingestiegen ist, und da wollte ich mal deine Einschätzung zu hören.
Ja, das ist für mich quasi, lag es auf der Hand. vielleicht sogar überfällig, das Amazon Care heißt das neue, sagen wir mal, System, die neue Unit. Und das ist ein großer Coup. Und der rüttelt erstmal in den Vereinigten Staaten den Apothekenmarkt kräftig durcheinander. Ziel ist es, mit Alexa und Ärzten im Homeoffice Diagnosen zu erstellen, dass man gar nicht mehr zum Arzt im Wartezimmer muss. Dann wird der Homeoffice-Arzt ein Rezept nehmen, das wird er versenden. Und wohin geht es? An die Amazon-Apotheken. Und dann über Nacht werden die Produkte ausgeliefert und das Ganze sicherlich mit mehr Service und preisgünstiger. Und das ist schon auch ein Hammer. Und es wird sicherlich auch, wird das nach der amerikanischen Phase nach Deutschland, nach Europa dann überschwappen, wenn man diesen eigentlich sehr streng regulierten Markt, wenn man da einen Schritt weitergekommen ist. Für uns, für die Verbraucher, für die Patienten ist es erstmal keine schlechte Nachricht, weil die Apotheken werden sich wehren. Man wird überlegen, wie kann man seinen eigenen Service verbessern? Wie kann man sozusagen 24 Stunden erreichbar sein? Wie kann man mehr für den Patienten tun? Und generell sehen wir auch hier, die Gesundheitsversorgung wird zunehmend digitaler. Und damit sind wir auch schon bei unserem heutigen Talkgast. Nochmals herzlich willkommen, Frau Dr. Ruth Hecker. Sie sind Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Können Sie uns einen Satz sagen, was Ihre Aufgabe eigentlich konkret ist?
Ja, gerne. Also meine Aufgabe ist es, Aktionen in unserem Bündnis, wir haben etwa 800 institutionelle und persönliche Mitglieder, zum Thema Patientensicherheit voranzutreiben und im Gesundheitswesen den Finger in die Wunde zu legen. So starten wir zum Beispiel mit all unseren Akteuren am 9. Dezember eine große Kampagne Deutschland erkennt Sepsis.
Mhm. Deutschland, was ist da gerade, ist das jetzt gerade ein großes Thema?
Nee, das ist nicht gerade ein großes Thema, sondern schon sehr, sehr lange. Aber die Politik hat bislang nicht so dahin geschaut und das nicht so sehr unterstützt. Also Sepsis ist schon ein großes Thema. Da versterben jedes Jahr etwa 20.000 Menschen vermeidbar. Also es versterben deutlich mehr an Sepsis, aber vermeidbar etwa 20.000. Und das ist schon deutlich mehr als Verkehrstote im Jahr. Und da lohnt es sich hinzugucken und eine Kampagne voranzutreiben.
Aktuell leiden ja alle oder viele unter Corona. Wie hat Corona die gewohnte, sichere Gesundheitsversorgung von Patienten in Deutschland durcheinandergebracht? Hat es sie überhaupt durcheinandergebracht?
Also wir hatten keine gewohnte, sichere Versorgung in Deutschland. Wir haben uns in der Vergangenheit mit den Schwächen im Gesundheitssystem arrangiert. Alle bestmöglich an ihren Plätzen, die Ärzte, die Pflegekräfte, die Gesellschaften, die Institutionen. Und Corona hat diese Schwachstellen, die wir halt haben, jetzt nochmal und wie unter einem Brennglas zum Glühen gebracht.
Mhm. Welche Aspekte beeinträchtigen denn die Patientensicherheit im Besonderen?
Ja, die Gesundheitsversorgung der Menschen ist eben nicht nach dem Bedarf der Menschen ausgerichtet. Hierarchische Strukturen und mangelnde Sicherheitskultur bei den Führungskräften, Jochen hatte schon angesprochen, sowie Selbstkritik und Ehrlichkeit, ein unglaublich starker Lobbyismus in der Gesundheitsbranche und weiteres beeinträchtigen natürlich Veränderungen zum Thema Patientensicherheit. Praktisch Kommunikation, standardisierte, geübte Kommunikation ist ein Mangel, Hygiene nach wie vor und natürlich das große Thema der Arzneimitteltherapiesicherheit.
Mhm. Gibt es irgendwie eine Lösung, die Sie sehen oder sehen Sie im Ausland etwas, wo das viel, viel besser läuft, als es hier in Deutschland ist, der Fall ist?
Ja, also das Thema Sicherheitskultur ist in allen Ländern ein Problem. Deshalb gibt es ja solche Kampagnen wie Speak Up. Also Kultur ist ein länderübergreifendes Thema. Die Digitalisierung ist natürlich zur Lösung und für mehr Patientensicherheit in anderen Ländern deutlich vorangeschritten. Sie haben es ja gerade gesagt,
jetzt mit Amazon. Sind, glaube ich, beide eingefroren bei mir am Bildschirm. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch... weiß ich, für eine Fehlkopplung, da sind Sie aber wieder zurück.
Ja, bei uns lief alles reibungslos.
Ah, okay. Weiter.
Gut. Ja, also Kulturveränderungen, länderübergreifend ein Problem. Ernsthafte Veränderungen im Gesundheitswesen für die Patientenversorgung zu erreichen, sind natürlich sehr komplex und das muss man auch erstmal anerkennen. Da gibt es keine einfachen Lösungen, da müssen wir alle zusammenarbeiten. Und natürlich wird die Digitalisierung helfen. Sie haben ja Amazon gerade genannt. Also es gibt auf einer Insel zum Beispiel die Möglichkeit, die haben keinen Augenarzt mehr, da hat eine Krankenkasse halt dafür auch das organisiert, dass ein Augenarzt am Land digital die Erstuntersuchung am Auge über Computer auf dieser Insel vornehmen kann. Und das sind bislang immer nur noch Projekte in Deutschland, die müssen in die Regelversorgung.
Aber das nimmt doch jetzt Fahrt auf. Ich habe vorgestern gesagt, dass die Techniker Krankenkasse auch Untersuchungen bezahlt, die via App geschehen, und zwar was die Haut anbelangt, dass man seine Haut fotografieren kann. Und dann gibt es einen Service, der das beurteilt, und das kostet Geld und das wird jetzt auch von der Krankenkasse. Also ich muss nicht mehr zum Hautarzt hingehen und sagen, und da im Wartezimmer sitzen, sondern es gibt hier und da schon erste, sag ich mal, zaghafte, kleine, ich hätte was gesagt, Inseln, wo man sich nach vorne bewegt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber die sind immer noch Einzelprojekte, die müssen in die Regelversorgung. Und davon gibt es viele, also telemedizinische Anwendungen, Herzinsuffizienzversorgung von Patienten. Man kann die Lunge digital abhören, also sich selber ein Stethoskop an die Lunge halten an verschiedenen Stellen und dann kann ein Computer messen, inwieweit die beeinträchtigt ist. Also da gibt es unendliche Möglichkeiten, die so im Versteckten vor sich hin wachsen und die müssen halt deutlich mehr in die Öffentlichkeit und in die Versorgung.
Liebe Runde, ich habe gesagt, Speak Up. Was heißt denn Speak Up eigentlich? Ich weiß, was es übersetzt heißt, aber was steckt dahinter?
Also für uns steckt dahinter, dass wir halt Probleme klar benennen. Also wir machen das ja im Aktionsbündnis sowieso, legen den Finger in die Wunde, aber wir, jeder einzelne Mitarbeiter im Gesundheitswesen, wir nehmen auch vielleicht auch mal ein Altenheim, wenn ihm was auffällt, dass was nicht funktioniert, er das Bauchgefühl hat, dass seine Kollegen nicht gut drauf sind, dann muss man das ansprechen. Wenn Abläufe nicht funktionieren, dann muss man das ansprechen. Und in den letzten Jahren war es immer so, dass die Menschen das natürlich auch versucht haben, aber dann häufig auf Widerstände gestoßen sind. Oder, ach, das können wir aber jetzt nicht ändern, weil. Und die komplette Branche ist so ein bisschen frustriert, in so einer frustrierenden Haltung. Und man muss es natürlich auch sagen, manche Führungskräfte tragen das nicht mit, weil sie das Gefühl haben, sie werden dann in eine Ecke gestellt, dass sie sich nicht kümmern oder dass sie etwas nicht regeln. Also das ist schwierig, das ist eine Kulturfrage.
Das ist eine Kulturfrage und im Grunde ist es schon, das kann jeder trainieren, zum Beispiel am Mund-Nasen-Schutz. Das hört sich banal an, aber wenn man sagt, entschuldigen Sie, aber vielleicht haben Sie es vergessen, aber bitte ziehen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz auf. Man muss dieses einmal überwinden, dass man jemanden ja darauf hinweist. Hier ist eine Frage im Chat reingekommen. Ich würde die gerne kurz vorlesen und die Einschätzung von Frau Dr. Hecker fragen. Die Frage lautet, oder die Anmerkung, zum Thema Fachkräftemangel in der Pflege. Gestern hatte ich eine intensive Befassung mit der Fragestellung, ob die Pflege durch ein niedrigschwelligeres Berufsbild, zum Beispiel Medizinalbegleiter, entlastet werden könnte. In diesem Berufsbild ist eine rudimentäre pflegerische Ausbildung über 8 Monate zuzüglich modularer Zusatzqualifikation vorgesehen. Mit Blick auf den drohenden Pflegekräftemangel, es fehlen 300.000 Kräfte bis 2030, könnte darin vielleicht eine Lösung liegen. Wie sieht man sowas aus der Patientensicherheitsbrille?
Also das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, aber wir haben komplexe Probleme und die können wir nicht mit Einzellösungen bedienen, sondern wir brauchen natürlich jede Hand in der Pflege und dann muss man gucken, welche Aufgaben diese Medizinalassistenten, so hattest du die, glaube ich, genannt, übernehmen können. Aber wir brauchen auch eine Aufwertung der Pflege und eine Fachlichkeit in der Pflege. Und nicht jeder Mensch ist für alles geeignet und deshalb brauchen wir halt Pflege auf der Intensivstation. Häufig werden die ja wertgeschätzt, aber das ist knallharte Arbeit. Das kann auch wirklich nicht jeder, auch nicht jeder aushalten, also mental und psychisch. Und dann brauchen wir natürlich auch die entsprechenden Personen, die in der Altenpflege halt auch mehr Empathie, Zuwendung sehen, die brauchen wir dort. Und jeder Unterstützungsberuf bedeutet eine neue Schnittstelle, das darf man nicht vergessen. Also seit wir die Serviceassistenten am Bett haben, sehen die Pflegekräfte nicht mehr, ob die Patienten genug essen und wie sie essen und wie sie Essen zu sich nehmen. Da gehen Informationen verloren, die müssen an die Pflegekraft zurückgespiegelt werden. Also Unterstützung ist immer gut, aber die muss gut organisiert sein, damit da nicht wichtige Informationen wieder verloren gehen oder die Berufsgruppen sich wieder abgrenzen. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das ist deine, was kümmert es mich? Also solche Dinge bedeuten eine neue Schnittstelle. Und die neuen Schnittstellen muss man gut beobachten, inwieweit man die bearbeitet, dass es halt kein Abschnitt wird, sondern eine Zusammenarbeit.
Stellen Sie eigentlich fest, dass die psychische und die physische Belastung des Pflegepersonals durch Corona massiv zugenommen hat?
Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen da ja auch von dem Second-Victim-Problem. Also da gibt es mittlerweile Studien. Auch im Ärzteblatt veröffentlicht jetzt gerade, da hat man über die Intensivfachgesellschaften, die auch abgefragt, Ärzte und Pflegenden, die Belastung nimmt akut zu, ganz, ganz deutlich.
Mhm. Glauben Sie denn auch, dass durch diese Belastungszunahme, dass es dann auch mehr Fehldiagnosen gibt, weil man im Prinzip für, nicht mehr so genau hinschauen kann?
Ja, natürlich. Also jeder Stress führt zu Fehlern. Das kennen wir in jedem Berufsleben. Und da ist die Medizin nicht ausgeschlossen. Und je mehr Stress passiert, desto mehr Fehler passieren. Das ist völlig logisch und arbeitsphysiologisch auch ganz klar untersucht.
Gibt es darüber Zahlen? Gibt es darüber mehr schon an Informationen?
Also ich habe die jetzt nicht im Kopf, deshalb habe ich aufs Ärzteblatt jetzt verwiesen, eine aktuelle Studie. Aber soweit ich das schwach im Kopf habe, sagen 90% der Pflegenden, dass der Stress zugenommen hat auf den Intensivstationen.
Jetzt an die Fehldiagnosen, gibt es dazu irgendwelche?
Ach so, nein, das messen wir nicht. Das ist einfach, das ist real, das ist normal. Also wir messen sowas in Deutschland nicht. Das ist auch ein Faktor, den wir immer wieder bemängeln.
Und bei all den negativen Themen siehst du in dieser Corona-Pandemie auch irgendwas Gutes, was sich vielleicht zum Positiven verändert hat?
Ja, erstmal die Digitalisierung kriegt einen Schub, das muss man ganz klar sagen. Und was wir einfach gesehen haben, wir sind unglaublich flexibel. Was hat sich alles geändert in den letzten 6 Monaten? Plötzlich überschreiten Menschen und Gesellschaften und auch Teams und auch unsere Institutionen, insbesondere unsere ärztlichen Institutionen, Grenzen, die vorher wie dicke Mauern da waren. Also das ist schon faszinierend, das muss man wirklich, wirklich sagen.
Wenn wir nochmal auf die Zahlen schauen, die ja etwas gestiegen sind, wie sieht es zurzeit auf den Intensivstationen aus in Deutschland? Sehen Sie die Gefahr einer Überlastung in den nächsten Wochen oder sind Sie da noch entspannt?
Nein, da bin ich überhaupt nicht entspannt. Wir haben ja nicht genug Pflegepersonal für die Intensivbetten und wir haben jetzt, das wussten wir eigentlich auch schon im März, dass eine zweite Welle kommen würde. Wir haben versucht, das zu verdrängen. Und das Personal muss einen Dauerlauf machen. Ja, und wenn wir diese zweite Welle nicht eingedämmt kriegen, die wieder den Nachteil hat, dass wir uns persönlich sehr einschränken müssen, dass wir psychische Belastungen nach sich fordern, die Intensivstationen laufen voll. Und wenn sie nicht voll laufen, wird das Personal irgendwann nicht mehr können. Und so, dass wir da einen echten Engpass haben. Aber das sind selbstgemachte Probleme aus den letzten 20 Jahren. Den müssen wir uns auch stellen.
Wie sehen Sie den Dezember?
Oh, ich hoffe natürlich auf mehr Freiheit, aber ich glaube, das wird nicht kommen.
Okay. Und dann ja, am Jahresanfang, irgendwann wird doch eine gewisse Entlastung da sein. Müssen wir also den Lockdown, den wir jetzt als Light-Version haben, noch verschärfen, Ihrer Ansicht nach?
Puh, das ist eine schwere Frage. Ich antworte da jetzt mal persönlich. Ich wünsche es mir absolut nicht, aber wenn wir Menschen retten wollen und nicht dahin kommen wollen, dass wir uns überlegen müssen, ob der perforierte Darmverschluss operiert wird, weil die Intensivstation voll ist und wir den sterben lassen müssen, dann wird es kritisch. Und wenn wir diese Fragen nicht haben wollen, müssen wir, glaube ich, den Lockdown verschärfen. Ja.
Das wäre also Ihre Empfehlung an die Politik?
Ja. Auch wenn ich es persönlich mir nicht so wünschen würde, aber rational wird das nicht so weitergehen können.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Unsere 19 Minuten sind leider schon wieder vorbei. Vielen Dank, Frau Dr. Roth-Hecker. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Lob nach Essen in das Herz des Ruhrgebiets an Jochen. Kritik nach Hamburg, das halten wir ja aus. Alle Sendungen finden Sie auf batz.de und auf dub-magazin.de, dub-magazin.de. Morgen haben wir den TV-Koch, den Star-Koch Nelson Müller in der Sendung Und ja, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Tschüss aus Hamburg.
Tschüss. Vielen Dank.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.